Ein herzliches Grüß Gott, liebe Hörer von Radio Horeb in der Sendereihe Spiritualität. Theologie des Bildes. Das ist das Thema unserer heutigen Sendung. Dazu darf ich ganz herzlich Pater Professor Dr. Michael Schneider von der Gesellschaft Jesu begrüßen. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott.
Herr Pater Schneider, wir freuen uns jetzt auf Ihren Vortrag über die Theologie des Bildes.
Ja, vielen Dank für die Begrüßung, verehrte Hörerinnen und Hörer. In dieser Sendung möchte ich mit Ihnen über die Theologie des Bildes nachdenken. Das ist ein Thema, das sehr umfangreich sich gestaltet, aber wenigstens einen Aspekt möchte ich mit in die augenblickliche Diskussion einwerfen. Denn momentan ist der Streit um die Kunst, ihren Sinn und ihre Bedeutung für den christlichen Glauben erneut erwacht. Es ist zugleich die Frage nach dem Sinn und der Bedeutung des Bildes. Es heißt bei einem angesehenen Kenner der heutigen Kunstszene recht provokant, das Verhältnis zwischen Kunst und Kirche ist aus dem Lot geraten. Dieses Lied wird immer wieder angestimmt, von manchen melancholisch, von anderen als Fanfare. Die einen hoffen auf die Wende in einer vorüberziehenden Krise, die anderen auf unumgehbare Einsicht in unumkehrbaren Gegebenheiten. Dazwischen aber erstreckt sich das weite Feld des frommen Weltkindes, das seine Welt nicht mehr versteht. Doch lebt die große Menge, die davon ausgeht und oder dumpf darauf hofft, letztlich ginge alles so weiter wie gehabt, ohne Bruch, ohne Entfremdungen, ohne alles in Frage zu stellen. Anschließend werden von diesem Kenner der heutigen Kunstszene einige Grundsätze aufgestellt für den neuen Umgang mit der modernen Kunst in der Kirche. Ich möchte die 7 Punkte kurz erwähnen. Er sagt erstens, die Geschichte der christlichen Ikonographie als Illustration des Glaubens ist abgelaufen. Also das, was bisher als eine Theologie des Symbols und des Symbolgehalts angesehen wurde, all das ist vorbei. Sozusagen eine Abrechnung mit 2000 Jahre Bildgeschichte. Zweitens, nur die Lehre, mit 2e geschrieben, nur die Lehre kann dem Kunstwerk die Chance eröffnen, in den Raum hineinzuwirken. Drittens, der Sinn neuer Kunst besteht in einer atmosphärischen Aufladung des sakralen Raumes. Beide Punkte betonen besonders fast die Vorstellung oder Vorrangstellung des Raumes vor dem Bild. Das Bild hat dem Raum zu dienen. Viertens, neue Kunstwerke sollten nur zeitlich begrenzt in die Kirche Eingang finden. Bilder, die nicht neu sieht, sieht man nicht. Fünftens, jedes neue Werk braucht die Vermittlung einer kritischen Auseinandersetzung. Kunst und Glaube sollten sich gegenseitig in Frage stellen, eher robust als zimperlich. Und letztens, siebtens, im erneuerten Sehen hat die Kunst ihr Ziel, nicht im Besitz eines oder mehrerer Werke. Ich glaube, dass in diesen 7 Punkten eine grundsätzliche Infragestellung der bisherigen christlichen Kunst und der Theologie des Bildes gegeben ist. Stimmt es, dass der Raum vor dem Bild herrscht? Stimmt es, dass die Bilder unentwegt ausgewechselt sind, damit man sich nicht an sie gewöhnt? Also auch in den Kirchen. Und stimmt es, dass letztlich die Kunst und das Bild Hauptsache provokant sein sollen? Alle diese Thesen und Fragen führen uns zu einer grundsätzlichen Überlegung über den Sinn des Bildes im Leben des Glaubens. Diese Frage hat sogar eine Aktualität, wenn wir auf die neueren Zahlen der Museumsbesucher schauen. Im säkularen Bereich erhält die Kunst nämlich gegenwärtig eine immer größere Bedeutung. Heute werden die Stadtkirchen abgelöst durch Architekturmuseen und die Krönung der Stadtzentren sind opulente Museumsneubauten, wenn auch in architektonischer Konkurrenz, wie beispielsweise hier in Frankfurt neben dem Dom das Museum Die Schirn, in Köln neben dem Dom das Wallraf-Richarts-Museum, Museum Ludwig, die Philharmonie, oder in Mönchengladbach die Abteikirche und daneben Museum Abteiberg. Ist es vielleicht so, dass der Kirchbau abgelöst wird durch das Museum? Die Zahlen der Kirchenbesucher fallen, doch die der Museumsbesucher steigen. 14 Millionen waren es im Jahr 1969, 22 Millionen im Jahr 1975, 66 Millionen im Jahr 1987. Museen und neue Ausstellungen erfahren Rekordzahlen. 10% der Stadtbewohner besuchen heute regelmäßig Museen. Was sich de facto an neuer Konstellation ergeben hat, wird gegenwärtig vielfach bedacht und ins Wort geholt. So haben wir eigentlich beides. Auf der einen Seite die Infragestellung der christlichen Kunst und des christlichen Bildes und auf der anderen Seite wieder eine neue Zuwendung zur Kunst und zum Bild, schließlich sogar zum Museum. Vieles in der Kunst scheint attraktiver zu sein als all das, was vielleicht in Gottesdiensten oder in Liturgie den Menschen heute geboten wird. Aber wir können noch grundsätzlicher fragen. Es stellt sich nämlich die Frage, ob das Anliegen unserer Überlegung, nämlich die Bedeutung des Bildes für das Leben aus dem Glauben herauszuarbeiten, überhaupt noch relevant ist. Scheint unsere Fragestellung nicht wieder zu insinuieren, dass es in der Kunst, sobald sie im Kontext des christlichen Glaubens gesehen wird, nur um Inhalte und Antworten auf ungestellte Fragen geht, so der Kenner der augenblicklichen Kunstszene. Werden also vom Glauben her Fragen dem Künstler vorgeführt, aber ohne weitere Berücksichtigung seiner Situation wie auch seiner eigenen Anliegen und Fragen? Ist es nicht zeitnah und der Suche des heutigen Menschen gemäßer, wenn man den Künstler selber auffordert, eine Antwort auf die Frage nach dem Wesen und Auftrag der Kunst zu suchen, statt sie bloß aus der christlichen Glaubensbotschaft zu übernehmen? Wo erhält also dann die Kunst und das Bild ihren Inhalt? Vom Glauben oder vom Künstler und seiner Fantasie, seiner Eingebung? Unsere Überlegungen über eine Theologie des Bildes versprechen vermutlich, ein Abenteuer zu werden, weil nämlich die Art und Weise der Darstellung des Bildgeschehens bisher so kaum grundsätzlich bedacht ist. Und ich glaube, nur durch eine grundsätzliche Überlegung über eine Theologie des Bildes wird sich auch eine Antwort auf die aktuelle Fragestellung über die Bedeutung des Bildes ergeben. Und intensiver und umso intensiver man an diesem einen Faden arbeitet, finden sich dann immer neue Verästelungen und Verzweigelungen. Der Titel »Theologie des Bildes im Leben des Glaubens« erhält seine Bedeutung gerade dadurch, dass unsere Zeit nicht nur die Sprache, sondern vielleicht auch das Bild verloren hat. Wir leben in einer bildüberfluteten Zeit, aber andererseits nennt Leopold Ziegler unsere Zeit als eine Zeit der Bildvergessenheit. Es ist eine viel grundlegendere und folgenschwere Vergessenheit, weil sie dazu führt, dass sich der Mensch mit den äußeren Erscheinungen seines Daseins transparenzlos und ohne Gestalt und Gesicht begnügt. Ohne Bild, so führt Ziegler aus, verliert der Mensch den Zugang zum Urgrund der Wirklichkeit. Demnach geht es in unserer Frage nach der Bedeutung des Bildes im Leben des Glaubens gar nicht um ein theoretisches oder gar ästhetisches Problem, sondern um eine Grundfrage menschlichen Daseins. Doch bleibt die Frage, welcher Gegenstand ist es gegenwärtig noch wert, unbedingt behandelt und bildhaft dargestellt zu werden? Kann man also alles in ein Bild holen? Und soll das Bild Hauptsache provokant und den Menschen heute herausfordernd sein? Hat nicht längst schon eine unübersehbare und scheinbar in die Beliebigkeit ausartende Verzettelung der Künste eingesetzt? Die Kunst verliert an Gewicht. Sie wird zu einem Schmuck des eigentlichen Lebens, einem Schmuck ohne Wahrheit und Ernst. Wir gehen augenblicklich hin und gestalten und renovieren so manchen Dom und manche Kirche. Aber steckt dahinter ein Inhalt, ein Glaubensinhalt? Oder ist der Inhalt der Kunst in der Kirche letztlich nur noch Dekoration? Aber an etwas von ihm selbst Fabriziertes kann der Mensch nicht glauben. Wenn wir sagen, unsere Zeit steht in einem akuten Bildverlust, dann heißt das, wir leben in Begriffen, von denen wir selber nicht mehr ganz wissen, was sie beinhalten und was sie sagen sollen. Und das Bild ist für uns nicht mehr relevant, weil es uns als unscharf oder vielleicht sogar als subjektiv erscheint. So haben sich viele Menschen auch in der Kirche letztlich vom Bild und der Theologie des Bildes abgewandt. Und es gibt etliche Kirchen, die nur noch weiße und graue Wände haben, ohne ein Bild. Ja, dass man schließlich sogar das Kreuz aus der Kirche heraustut, wenn man angeblich dessen nicht mehr bedarf. Was ist also der Ort des Bildes im Leben des Glaubens und im Leben der Kirche oder auch der Liturgie? Die Werke großer Denker und Gelehrter, wie die der Philosophen, erfordern eine Einführung in ihre Begriffssprache, damit man ihre Begriffssprache versteht. Und selbst wenn in Religionen große Werke entstanden sind, geht es im Wesentlichen auch da zunächst um Begriffe. Aber im Neuen Testament und seinen Vorbereitungen im Alten Testament geht es nie um den Begriff, sondern um das Bild. Wer Jesu Kommen und Leben in seiner Wirkung nach außen verdeutlichen will, wird auf seine Taten und Gleichnisse verwiesen, nicht auf Begriffe. So heißt es in Matthäus 13,34, das alles sprach Jesus in Gleichnissen zu den Volksscharen. Und ohne Gleichnisse sprach er nicht zu ihnen, damit erfüllt werde, was durch den Propheten geweissagt wurde. Ich will meinen Mund in Gleichnissen auftun. Ich will verkünden, was seit Grundlegung der Welt verborgen war. Jesus spricht in Gleichnissen. Doch diese sind Bilder. Das Gleichnis vom Unkraut, das Gleichnis vom Sauerteig, vom Sämann. Alle Gleichnisse, in denen Jesus zu dem Volk spricht, enthalten in ihrem Gehalt kaum auslotbare Bilder. Um den Gehalt eines Bildes zu verstehen, bedarf es keiner bestimmten intellektuellen Stufe, die man zu erreichen hat. Vielmehr erschließt sich jedes dieser Bilder in dem Augenblick, wo sich unser Menschsein auftut. Dann können wir in den Bildsinn eintreten und damit in das, was Jesus gemeint hat. Jesus spricht nicht von intellektuellen Voraussetzungen für das Eintreten in das Reich Gottes, wie er auch keine Religion der Erhabenen und der Gescheiten gegründet hat. Vielmehr wendet er sich dem Menschen zu mit all seinen Voraussetzungen des Zugangs zum Bild. Schon von Kindestagen an hat jeder Mensch die ihm eigene Bildfähigkeit. Indem Jesus in Bildern und Gleichnissen spricht, lehrt er den Menschen, sich und sein Leben tiefer zu verstehen und zu deuten. Für Jesus und seine Verkündigung lässt sich nicht sagen, dass Gleichnis und Bild in seinem Mund unscharf sind und der Begriff präziser sei. Vielmehr führt bei ihm gerade das Bild in die größere Tiefe menschlichen Daseins und Glaubens. Was geschah aber dann in der frühen Christenheit, um die Gestalt Jesu tiefer zu erkennen? In Lukas 24 lesen wir, wie die beiden Jünger, die am Morgen des Ostertages von Jerusalem nach Emmaus ziehen, auf einen Fremden treffen. Er tut so, als ob er von nichts etwas weiß. Schließlich sagt er zu ihnen, ihr Unverständigen, wie träge ist euer Herz, an all das zu glauben, was die Propheten gesprochen haben. Musste nicht Jesus all dieses leiden und so in seine Herrlichkeit eingehen? So dann heißt es, und er begann mit Mose und allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften dar, was von ihm geschrieben stand. Diese Aussage wird erweitert im 44. Vers desselben Kapitels, wo er sagt, dies sind meine Worte. Nicht anders die Begegnung des Auferstandenen mit seinen Jüngern, die ihm ein Stück Brot geben und ein Stück gebratenen Fisch, das er vor ihren Augen gegessen hat, weil sie fürchteten, es wäre ein Geist. Er nahm es und aß es vor ihren Augen, doch dann sagte er zu ihnen, dies sind meine Worte, die ich zu euch gesprochen habe, da ich bei euch war, auf dass alles erfüllt werden müsse, was im Gesetz des Mose und in den Propheten und Psalmen vor mir geschrieben steht. In Vers 45 folgende heißt es dann, dann öffnete er ihnen den Sinn für das Verstehen der Schriften und sprach zu ihnen, so steht es geschrieben, dass Christus leiden und am dritten Tag von den Toten auferstanden werde. Ausgehend von Jerusalem sollen sie in seinem Namen Umkehr und Vergebung der Sünden allen Völkern verkünden. Ihr seid Zeugen dafür. Jesus eröffnet also den Seinen, die bei ihm sind, den Sinn für das Verstehen der Schriften. Im Evangelium heißt es, sie verstanden es noch nicht, was er sagen wollte. Erst nach der Auferstehung verstanden sie, was damit gemeint war. So stellt sich für wahr die Frage, was mit diesem Erkennen genauer gemeint ist. Anfangs ging die junge Gemeinde zum Gebet in den Tempel nach Jerusalem und feierte dort mit den Juden das tägliche Gebet der Psalmen. Zunehmend aber keimte in der jungen Gemeinde ein anderer Sinn der Psalmen auf. Ja, sie merken, dass sie in den Psalmen und in den Texten, die vorgegeben sind, etwas Neues zu verstehen haben. Das Kommen Jesu wird jetzt aus den Worten des Alten Bundes erkannt und die einzelnen Geschehnisse des Alten Bundes werden nun, da Jesus den Sinn geöffnet hat, auf ihn hingedeutet. Aber schon im Alten Bund offenbart sich Jahwe im Ablauf der Geschehnisse seinem Volk Israel immer stärker, und zwar genau in menschlich fassbarer Bildhaftigkeit. Wir sagen gewöhnlich heute vom Islam und erst recht von Israel, dass sie Gott ganz bildlos denken. Doch dem Christen stellt sich die Frage, wenn Gott den Menschen mit seinen fünf Sinnen erschaffen hat, damit er sich nach ihm sehne, Gott selbst aber für die Sinne des Menschen nicht fassbar ist, was kann dann der Mensch von Gott erfassen? Wie kann der Mensch sehnsüchtig werden nach einem nahezu völlig unfassbaren Gott, der sich als großes, geheimnisvolles Dasein offenbart, von dem man aber nicht sagen kann, wer er ist und wie er ist? In der Geschichte Israels und des Alten Bundes tritt Jahwe immer deutlicher auf den Menschen zu, aber er offenbart sich dem Menschen nicht von außen, sondern von innen und gibt sich zunehmend in seinen Eigenschaften zu erkennen, die der Mensch verstehen kann. In Stufen wird für den Erwählten seines Volkes die Gestalt Jahwes eindeutiger. Das Erste, wie sich Jahwe zu erkennen gibt, ist, dass der Mensch ihn hören darf. Jahwe spricht und der Mensch versteht ihn. So spricht Jahwe mit Abraham, Mose, Elia und den anderen Propheten. Er erscheint ihnen im Traum. Schon das Sprechen Jahwes bedeutet eine Annäherung an den Menschen, wenigstens an sein Ohr, ohne dass die Gestalt Jahwes selbst gesehen werden kann. Jahwe offenbart sich im brennenden Dornbusch, und zwar durch das Hören, indem er sagt, ich bin da, als der ich da bin. Als der sprechende Gott der Geschichte ergibt sich Jahwe auch dem Propheten zu erkennen. Bei Amos erweist sich Jahwe als der Gerechte, der gegen das Unrecht aufsteht. Bei Hosea offenbart sich Jahwe als der Liebende, eine Eigenschaft, mit der er dem menschlichen Empfinden unendlich nahe kommt. Jahwe trägt Ephraim auf seinem Schoß und bleibt so seinem Volk tatsächlich nahe. Aber in der Aussage, dass Jahwe Ephraim auf seinem Schoß hat, kann man Ephraim verstehen als einen einzelnen Menschen oder auch als Stamm von vielen Einzelnen. Aber wo ist der Schoß Jahwes? Ist das nur ein Bild? In dem Augenblick, wo man sagt, es sei nur ein Bild für die Gegenwart Jahwes, wird darin deutlich, dass die Sprache mindestens für die Annäherung Gottes an den Menschen gerade des Bildes bedarf, weil der Mensch, so wie er erschaffen ist, keine anderen Möglichkeiten hat, als im Bild der Liebe die Gegenwart Gottes zu erkennen. So ist es der Schoß und das Bild des Schoßes, in dem der Mensch am besten die tiefste Eigenschaft Jahwes erkennen kann, dass er nämlich ein Liebender ist. Bei Jesaja lesen wir, dass Jahwe der Heilige ist, der Ausgesonderte, der allem entrückt ist und doch alles durchdringt. Bei Ezechiel hören wir, dass Jahwe der Ankommende ist, der wahre Hirt seiner großen Herde. Nicht anders beim Propheten Daniel, ihm erscheint Jahwe als Gott der Geschichte, der die Zeiten festlegt. Bei Jeremia bezeugt sich Jahwe als Gott der Leidenden. Er selbst ist der Leidende, der Schrei seines eigenen Leidens zu seinem Volke hin. Bei all diesen Aussagen könnte man fragen, ob sie nicht die Jenseitigkeit Gottes auf die Verstehbarkeit des Menschen hin vermenschlichen. Bedeutet das nicht eine Verkleinerung, ein unstatthaftes Zugeständnis an die Einfalt und an das Nicht-Begreifen-Können des Menschen? Doch wir könnten auch die Gegenfrage stellen, warum hat Jahwe den Menschen erschaffen, etwa um nur als der Jenseitige und Nichtfassbare auf den Menschen zuzukommen, höchstens im Wort? Oder sagen diese Aussagen nicht das eine, dass Gott sich dem von ihm geschaffenen Menschen gerade in seinen Sinnen fassbar machen will? Die Erfüllung, die jetzt offenbar wird im Kommen seines Sohnes, und zwar in seiner unfasslichen Erniedrigung, lässt die Rede Jesu an sein Volk auch dem einfachsten und ärmsten Menschen nahe werden. So bringt Gott nicht nur Bilder, sondern in seinem Sohn unmittelbar rückt er dem Menschen auf den Leib, damit der Mensch ihn sogar vor ihm sieht, nicht nur das Wort Gottes hört, sondern in seinem Sohn darf der Mensch ihn schauen. Wer mich sieht, sieht den Vater, sagt Jesus. Die Weise seines Gegenwärtigseins in der Zeit an einem kleinen Ort am Rande des Weltgeschehens ist eigentlich in dem Maße, dass keiner begreifen kann, ein Gegenwärtigwerden voller Bildinhalte. Jede einzelne Stufe des Gegenwärtigwerdens Jesu, bei der Geburt des Täufers, bei der Verkündigung an Maria, bei der Heimsuchung, all das ist eingehüllt in eine Bildwerdung, die sich der einzelne Mensch, wenn er die Evangelien liest, bildhaft neu vergegenwärtigen kann. Die einzelnen Szenen des Lebens Jesu, Geburt, Beschneidung, Darstellung, Ankunft der Magier, Flucht nach Ägypten, Auftreten des Zwölfjährigen im Tempel. Alle diese Szenen sind Vermittlung des Geschehens durch Bildwerdung. Ja, die Bildwerdung erweist sich als die eigentliche Vermittlung des göttlichen Geschehens an den Menschen. Nun kann der Mensch wirklich schauen und nicht nur hören, wie Gott ist. Er sieht es an diesem Menschen in der Konkretheit seines Lebens. Daraus lässt sich schließen, dass der Bildgrund im Menschen die tiefste Weise seiner Affinität zum Geheimnis des göttlichen Handelns sein muss. Das Bild ist sozusagen der Garant dafür, dass man Gott schauen darf. Das Tiefste aber, was vom Menschen ausgesagt wurde, ist, dass er selber Bild Gottes ist. Er ist nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Der Mensch ist Bildgrund für alles, was Gott mit seiner Welt veranstalten will. Und wenn alles auf ein Bildgeschehen hinausläuft, wird sich gerade diesem Ereignis kein Mensch entziehen können. Einer Lehre, einem Manifest, einem Gebot, einer Mitteilung von Begriffen und Sachinhalten kann man sich entziehen, indem man sagt, das verstehe ich nicht. Solches kann man aber nicht gegenüber einem Bildgeschehen sagen, denn es ist dem Menschen als Ereignis mitgeteilt. Angesichts des Bildgeschehens kann keiner einfach sagen, ich verstehe das nicht, sondern nur, ich will es nicht. Das Bildgeschehen, die Bildwerdung, die jeder versteht, der sie anschaut, führt zur Annahme oder Ablehnung. So erfahren gerade die frühen Christen mit dem Bildgeschehen der Evangelien und den einzelnen Stationen der Menschwerdung Gottes sich verschwistert. Es gibt keinen Augenblick, dass man hingeht und die einzelnen Begebenheiten des Kommens und Handelns Gottes in seinem Sohn Jesus Christus relativiert oder sogar abtut, weil nach ihm das Eigentliche anfing. Im Gegenteil, was im Menschensohn geschehen ist, kann die frühe Kirche nicht vergessen. Es ist nicht überholbar, sondern der entscheidende Grund aller Befreiung. Deshalb sieht sich die junge Gemeinde aufgerufen, den gesamten Rhythmus des Lebens und der kosmischen Ordnung auf dieses Geschehen der Befreiung zu beziehen. Das Ostergeschehen in der Verbindung mit der frühen Sonne in jährlicher Wiederkehr, den Fortgang der österlichen Zeit ganz streng nach den Maßgaben der Heiligen Schrift, die 40 Tage bis zur Himmelfahrt des Herrn, das Pfingstgeschehen als Abschluss der 50 Tage, den langen Weg durch die Geschichte, wie er sich in der nachpfingstlichen Zeit als Einübung in die Nachfolge dessen, der da erschienen ist, darstellt. Und das Weihnachtsgeschehen als Gedächtnis des Anfangs und als Vorwegnahme seiner Wiederkunft. So bringen wir unser ganzes Jahr in dieses Bildgeschehen der Menschwerdung. Ja, das Geschehen der Menschwerdung prägt unser Jahr. Es ist eben nicht nur Begriff, nicht nur eine Philosophie, sondern es nimmt konkrete Gestalt an. Und wer das Stundengebet betet, vergleicht die einzelnen Horen des Tages mit den Horen des Lebens Jesu, zum Beispiel am Freitag mit dem Karfreitag und den Sonntag mit dem Tag der Auferstehung. So wird jeder Sonntag ein Herrenjahr im Kleinen. Und so bilden wir den Rhythmus des Jahres und die Ordnung des Lichtes, und sie dienen der Wiederkehr, der Bildhaftigkeit des Heils. Wenn wir abends in der Komplett beten, bevor das Tageslicht vergeht, erhöre, o Welterschaffer, dies Gebet, dann sagen wir, wenn die Sonne untergeht, Christus ist das Licht, das nie untergeht. So vergleichen wir diesen Abend mit dem großen Geschehen der Menschwerdung und dem wahren Licht. Es scheint dem Glauben der Christen angetan zu sein, ihr konkretes Leben und den konkreten Alltag in Vergleich zu setzen zur Bildwerdung Gottes in seiner Menschwerdung und im Heilsgeschehen. Und in dieser Bildhaftigkeit lernt der Mensch das unerwartete Geschenk des Heils, das dem Menschen in Christus zuteil wurde, tiefer zu erfassen. Denn wenn ich abends bete, bevor das Tageslicht vergeht und auf Christus das wahre Licht schaue, erkenne ich in diesem Licht die tiefere Bedeutung dieses Tages. Die einzelnen Geschehnisse des neutestamentlichen Heils werden dann auch die Psalmen mit eingebunden. So heißt es an Weihnachten: Der Herr sprach zu mir, mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt. Und mit dem Wort des Psalms bekennt die Kirche, dass jener, der da gekommen ist, der einzig geborene Sohn des Vaters ist. So können wir das ganze Kirchenjahr durchgehen und dabei in den Worten der Psalmen die Verschiedenheit der einzelnen Stufen des Heils so bildhaft erkennen, dass wir im Beten der Psalmen einen neuen Lebensgrund erkennen. Die Psalmen sind kein poetischer oder musikalischer Gesang, sondern das Grundgebet der Christen. In dem Psalmen erkennen wir Christus selbst. Und so werden die Psalmen zum Gebet der Kirche, das in die Erkenntnis des Sohnes führt. Und sie begleiten uns das ganze Jahr als tieferes Eindringen in das Geheimnis Christi. All dies hat eine ungeheure Konsequenz für das in der Christenheit gemalte Bild. Und es geht uns nicht um die Ikone, sondern überhaupt um das Bild und die Bedeutung des Bildes für unser Leben im Glauben. Und wir haben schon gesehen, das Bild ist der eigentliche Grund der Menschwerdung, dass wir nämlich Gott schauen dürfen, dass Gott selbst für uns Bild geworden ist, ja, dass wir selbst Bilder sind, Bilder Gottes. Es geht nicht darum festzustellen, dass wir hier eine Marienikone oder ein anderes Bild haben, vor dem wir ein Gebet verrichten. Vielmehr sind Ikone und Bild das Fortbestehen und die Garantie des gefeierten Heilsgeschehens im Ablauf des Kirchenjahres. Der Mensch schaut das Bild so an, um durch das Anschauen sozusagen im Einschwingen zu bleiben. Wenn man dies recht bedenkt, geschieht hier etwas ganz Neues, es recht im Vorgang des Gebetes. Wer zum Beispiel beklagt, dass unsere Zeit das Bild verloren hat, wird leicht erkennen, dass wir in dem Augenblick, wo wir das Bild verlieren, in die Privatfrömmigkeit eintreten. Man muss morgens beten, mittags beten, abends beten, das Vaterunser beten, das Ave Maria, die Psalmen, das Tischgebet halten. Wir verrichten all dies manchmal nur noch notvoll und unter Seufzen. Was wir so als Gebet verrichten, ist aber nicht das Eigentliche. Beten in seinem tiefsten Sinn ist vielmehr das Mitschwingen unseres Lebens mit dem Heil. Wie wir es in der Komplett beten. Nicht, dass wir eine Komplett beten, sondern dass wir erkennen, Christus ist das wahre Licht, das an diesem Abend nicht untergeht. Deswegen wird zum Beispiel im Tischgebet der Kirche an den großen Festen nicht bloß das Vaterunser gesprochen, sondern auch etwas vom Festgeheimnis mitgeteilt. An Ostern betet man zum Essen, unser Osterlamm ist geschlachtet. Christus, so lasst uns nun essen, auch die ungesäuerten Brote der Lauterkeit und der Wahrheit. An Pfingsten beten wir bei Tisch, der Geist des Herrn erfüllt den Erdkreis, er, der das All erfüllt, hat die Kenntnis des Wortes. Damit tun wir etwas sehr Wesentliches. Wir beten nicht nur, wir verrichten auch nicht nur das Tischgebet, sondern wir stellen dieses Mal in den Kontext, in den Zusammenhang des großen Heils. Bevor wir essen, um unser Leben zu erhalten, erinnern wir uns im Gebet also der Befreiung, die uns zuteil geworden ist. Sie gelangt zum Ausdruck im Festgeheimnis, das wir mit der Kirche feiern und in das wir uns nun betend vor dem Essen hineinbegeben. Hier zeigt sich ein Vorgang, der uns in seinem Bedeutungsgehalt vielleicht noch kaum bewusst geworden ist. Im christlichen Leben geht es letztlich nicht um all das, wessen wir uns in der Beichte anklagen, dass wir unandächtig beten, dass das Freitagsgebot nicht gehalten wurde und anderes mehr. Das alles ist eine trostlose Angelegenheit, wenn man sich vorstellt, dass man hier Sünden sozusagen nur punktuell vergegenwärtigt. Bekenne ich jedoch, ich habe versäumt, in meinem Leben an das Heil zu denken, das die Kirche feiert. Ich habe wie ein Heide gelebt, der nichts mit dem Gebet der Kirche zu tun haben will. Ich habe mich über die Kirche geärgert, maßlos, weil ich nicht einsehen wollte, dass Kirche etwas ganz anderes ist als äußere Organisation. Dann ist in einem solchen Bekenntnis die wahre Erneuerung des geistlichen Lebens gegeben, nämlich als Mitschwingen mit dem Leben und Beten der Kirche. Darin sehen wir, dass das Bild nie bloß Schmuck ist, sondern es ist Gedächtnis. Gedächtnis und Garant des Heiles, das uns in Christus geschehen ist. Und so kennen wir in den Katakomben schon früh Darstellungen der Soteria, des Heils, der Erlösung. Schon früh gehen die Christen hin und malen Bilder in den Katakomben als Bilder der Befreiung, als Befreiung durch den Menschensohn. So wird deutlich erkennbar, was die Aufgabe einer Theologie des Bildes zu sein hat. Einer Theologie des Bildes hat es nicht um Kunst und Kunstgeschichte zu gehen, sondern darum, den Bildgrund in seiner eigentlichen Tiefe und Aussage für uns zu erforschen. So trägt dann eine Theologie des Bildes dazu bei, wieder neu die Bildwirklichkeit christlichen Daseins offenkundig werden zu lassen. Dann ist das Bild in einer Kirche nie nur Schmuck und wäre es eine bloße Ikone, sondern jedes Bild wird zu einer Herausforderung, unser Leben dem abgebildeten Heil nachzubilden, dass wir selbst Bild werden. So kann man ein Bild nie nur betrachten und nie nur beklatschen und nie nur schön finden, sondern jedes Bild des Glaubens ist für uns eine Erinnerung, ja eine Herausforderung, selbst zu einem Bild des Glaubens zu werden. Verehrte Hörerinnen und Hörer, mit diesen grundsätzlichen Überlegungen haben wir die Grundlagen auch einer Theologie des Bildes kurz entworfen. Wir haben gesehen, dass das Bild eine Grundaussage des Glaubens selber ist, nämlich Gott ließ sich sehen in seinem Sohn. Dieser sprach in Gleichnissen, in Bildern, nicht in Begriffen. Und wer hingeht und ein Bild malt, malt letztlich das Geschehen des Heils nach. Nicht als schöne Kunst, nicht bloß als ein äußerer Gegenstand, den wir betrachten, sondern damit wir unser Leben immer mehr dem Inhalt dieses Bildes angleichen. Wir dürfen nun einen Augenblick Musik hören, über das Gesagte nachdenken und wollen dann im letzten Teil unserer Überlegung einige praktische Konsequenzen ziehen.
Liebe Hörer, Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Senderei Spiritualität. Wir kommen nun zum zweiten Teil des Vortrages von Pater Professor Dr. Michael Schneider über die Theologie des Bildes.
Verehrte Hörerinnen und Hörer, wir können nun abschließend einige Konsequenzen aus dem Gesagten schließen. Ein erstes: Das wahre Bild und das vollkommene Kunstwerk ist Christus selbst für uns im Glauben. Aber an dem göttlichen Meisterwerk, nämlich dem Kreuz, ist nichts schön. Im Leben des Glaubens ist Schönheit ein theologischer Begriff, nämlich das Sichtbarwerden der Liebesordnung göttlichen Lebens. Gott ist schön, selbst in seiner vollkommenen Opferhingabe am Kreuz. Fern von jeder ästhetischen Vollkommenheit trägt der Glaube aus den Bildern der Passion eine Spur wie Wunde, die der liturgischen Feier die ihr eigene Schönheit verleiht. Wenn wir nämlich sagen, dass wir in der Eucharistie den Kreuzestod Jesu feiern, kann eine solche Feier nie nur äußerlich schön sein, sondern sie wird theologisch innerlich schön sein. Der im Garten Gethsemane leidende Jesus von Nazareth ist kein Kunstwerk, weder eine klassische Statue des leidenden Menschen noch ein Werk atonaler Musik, sondern ein konkreter Mensch aus Fleisch und Blut, der von den anderen verlassen ist und die äußerste Zerreißprobe des Vertrauens und der Todesangst gerät. Der Schönste unter den Menschenkindern, Psalm 45, hat eben keine schöne und edle Gestalt, Jesaja 53. So gehört die christliche Ästhetik, wie Erich Pschewara betont, zwischen Viehtrog und Kreuzesgalgen. Die grundsätzliche Frage einer Theologie des Bildes lautet: Zerbricht nicht das Ereignis der Kreuzigung Christi in radikaler Weise das Spiel der Kunst mit Gott? Das Evangelium Jesu Christi enthält weder eine sakrale noch eine schöne Ästhetik, wie auch die Sakramente keine ästhetischen Größen darstellen, die im Sakralen oder Ästhetischen verbleiben. Auf einen am Kreuz aufgehängten passt kein ästhetisch schönes Kunstwerk und kein feierliches, konzertantes Hochamt. Der Übergang vom Kreuz zur Auferstehung erhält in den Sakramenten, besonders in der Feier der Eucharistie, eine unverwechselbare Prägnanz. Denn in der ästhetischen Größe ihrer kunstvollen Feier hat sich die zerreißende Spannung des glanzvollen Auferstanden am dritten Tag und des dunklen Gestorben und Begraben durchzuhalten. Ja, das Kreuz bedeutet die Infragestellung aller Kunst. Was aber der Kunst und den ihr eigenen vielfältigen Ausdrucksmöglichkeiten keineswegs die Möglichkeit nimmt, ein Mittel zum Lobpreis Gottes und seiner Erlösungstat am Menschen zu sein. Ebenso wenig, wie das Kreuz Christi der Natur die Schönheit genommen hat, ihren Schöpfer zu loben. So können wir sagen, was im Glauben als schön bezeichnet werden kann, kommt nie von außen. Das ist manchmal das, was wir Kitsch nennen. Kitsch ist nur schön. Aber Glaube ist nie Kitsch, sondern Glaube ist so schön, weil er von innen her seine Bedeutung bekommt. Nämlich von dem, der die Beleidungen und Leiden erduldet hat. Jesus verschönert nicht das Faktum, Er schenkt ihm vielmehr seine ihm eigene Verklärung dadurch, dass er selbst die Passion erduldet. Demnach gehört das Kreuz nicht in die Ordnung der Betrachtung, sondern des Handelns. Der Vater handelt, indem er seinen Sohn in die Auferstehung erweckt. Auch sie bedeutet keine nachträgliche Verschönerung. Vielmehr behält der Auferstandene die Wundmale. Selbst die Verherrlichung, in welche der Menschensohn heimkehrt, enthebt nicht in einen kontemplativen Zustand der Versenkung. Vielmehr treibt der Heilige Geist dazu hin, wie er zu handeln und so zur Schau zu gelangen. Um das Kreuz in seiner Schönheit und als Zeichen der Verherrlichung zu sehen, muss der Mensch sein eigenes Kreuz auf sich nehmen und dem Menschensohn nachfolgen. In der christlichen Theologie des Bildes gibt es nichts Betrachtendes zu bewundern. Man kann das zu Betrachtende nur selber werden. Das Werk Christi ist demnach nicht schön, wohl aber der Ursprung und die Quelle aller Schönheit. Der Quell aller Schönheit jedoch ist nicht schön, sondern würdig, erhaben, eben heilig. Der Kreuzesbalken ist weniger schön als das Gemmenkreuz und die Hostige weniger schön als die Monstranz. Aber sie sind Quelle und Ursprung all dessen, was es an authentisch Schönem in dieser Welt gibt. So geht es im christlichen Glauben bei dem Bild um keine Darstellung, sondern um Präsenz. Nicht im Sinne einer neuen Präsenz, sondern im Verweis auf jene Heiligkeit, welche das Bild für sich selbst nicht in Anspruch nimmt. Das Glaubensbild ist ein Typos, nicht der Natur des Unsichtbaren, sondern gerade des Konkreten, dessen, der Mensch geworden ist. So sehen wir, dass eine Theologie des Bildes wirklich eine Herausforderung ist, Herausforderung an unser Leben. Ein Christ kann sich in keine kunstvolle und genussvolle Betrachtung der Kunst flüchten, auch kennt er keine ästhetische Verschönerung der zerrissenen Welt. Vielmehr weiß er um den Ernst der Liebe und den Ernst der Bekehrung, wie er am Kreuz sichtbar und zur Herausforderung der Gleichgestaltung wird. Anders gesagt, der Glaube bringt nicht den Künstler hervor, sondern den Heiligen. Und genau das ist genug. Das liturgische Geschehen ist Bild im Vollsinn des Wortes. In der Feier der Liturgie tritt der Christ in das größte Bild seines Lebens ein, das jenseits menschlicher Selbstaufbietung liegt, da Gott es an ihm wirkt. Alles in der Liturgie ist Bild, als Verweisen auf das, was Gott am Menschen und an der Welt getan hat und auch heute noch tut. Weil die Liturgie aber Gottes Werk ist, darf der Mensch sie nicht sich selbst anpassen. Vielmehr muss er sich der in ihr gefeierten Gegenwärtigkeit des Heilsmysteriums angleichen. Wir können eine Liturgie so reduzieren in die Banalität, dass sie für uns keine Herausforderung ist. Liturgie ist aber die größte Herausforderung, nicht weil wir eine schöne ästhetische Feier haben, sondern weil wir wissen, das, was wir in der Liturgie feiern, ist todernst wie das Kreuz und zugleich die letzte und größte Herausforderung unseres eigenen Lebens. In der Liturgie haben wir also nicht uns selbst, sondern bildhaft darzustellen, was Gott an uns tut und an uns handelt. Hierin haben Sie den letzten Sinn einer Theologie des Bildes. Es geht darum, dass wir den darstellen, der für uns Mensch geworden ist, damit wir ihn schauen dürfen. Und wer ihn schaut, schaut in ihm den Vater. Aber dieses Schauen ist mehr als nur das Betrachten eines am Kreuz Geendeten. Vermutlich hat die eine Frau im Johannesevangelium am meisten davon verstanden. Und Johannes berichtet uns davon im 12. Kapitel. Da heißt es, Da nahm Maria ein Pfund echtes, kostbares Nadenöl, salbte Jesus die Füße und trocknete sie mit ihrem Haar. Das Haus wurde vom Duft des Öles erfüllt. Dann sagt man, man hätte doch das Geld verwenden können für die Armen. Aber Jesus sagt, lass sie gewähren. Gegenüber dem Maß der Zweckdienlichkeit steht das Leben des Glaubens unter dem Maß an Unentgeltlichkeit, am Maß des Umsonst, ja, des Überbordenden. So wird auch die Theologie des Bildes nie nur knapp sein. Sie wird sich nie nur auf das begnügen, was unbedingt nötig ist, sondern wir gestalten die Bilder und die Kirchen so, dass es immer auch etwas Überbordendes gibt, weil Gott selbst überbordend ist in seiner Liebe und in seiner Größe. Das Maß des Schönen und des Umsonst und des Unentgeltlichen und des Überbordenden ist genau das Erkennungszeichen authentischen Glaubens. So könnte man wirklich fragen, ob nicht so manche moderne Kirche gerade dieses Maß verloren hat, nämlich das Maß vom Glanz des in Christus aufleuchtenden Verklärungslichtes. In all dem zeigt sich nun die Herausforderung einer Theologie des Bildes. Theologie des Bildes, das heißt nie nur Kunst, nie nur Betrachtung, nie nur Schönheit, sondern Theologie des Bildes ist letztlich die Herausforderung unseres Lebens. Zum einen, weil wir wissen, dass Gott sich sehen ließ in seinem Sohn. Er ist wirklich konkret in unser Leben eingetreten. Und wir können ihn abbilden. Ja, wir selbst sind ein Bild Gottes und müssen dementsprechend leben. So gibt eine Theologie des Bildes gerade unserem Leben die wahre Tiefendimension. In der Theologie des Bildes erkennen wir, dass unser Leben mehr enthält, als was wir oberflächlich sehen. Indem wir im Glauben nicht bei den Dingen stehen bleiben, sondern diese in der Schau des Glaubens auf ihre tiefen Dimensionen durchdringen, bekommt unser Leben eine prophetische Dimension. Ein Prophet sagt aber nicht die Zukunft voraus, sondern sieht die Ereignisse eschatologisch auf ihre Zukunft hin, nämlich auf den letzten Tag hin. Und dieser letzte Tag ist jetzt schon angebrochen, wie wir in jeder Liturgiefeier bekennen. Denn schon ist Christus gekommen und schon hat er uns das Heil geschenkt. Am Ende der Tage wird es sich erfüllen und vollenden. Eine Theologie des Bildes enthält also eine Theologie des Sehens. Von der äußeren Erscheinung ist weiter vorzudringen, bis zu ihrer letztgültigen Gestalt, die Zeugnis ablegt von Gottes Gegenwart in allen Ereignissen und Dingen dieser Erde. Wenn wir also am Abend beten, bevor das Tageslicht vergeht, dann durchdringen wir diesen Tag im Licht Gottes selbst. Und wenn wir eine Statue oder ein Bild Christi sehen, dann betrachten wir es nicht nur in seinem ästhetischen Wert, sondern wissen, dass wir uns diesem einen gleich zu gestalten haben. Auch wenn wir Christus dem Fleisch nach kennen, so doch jetzt nicht mehr, heißt es bei Paulus. Wenn er mich im Glauben zum Sehen findet, erkennt über alle Äußerlichkeiten hinweg den Sinngrund der Erde. Das Bild ist weder eine Vorstufe menschlichen Denkens, noch stellt es bloß eine Biblia Pauperum für den des Lesens Unkundigen dar. Der Urgrund des Bildes liegt darin, dass Gott sich in Wort und in Bildern und Gleichnissen geoffenbart hat. Der Menschensohn stellt das Wort des Heiles unmittelbar, bildhaft und anschaulich, konkret in das Leben des jeweiligen Menschen, an dem er heilend handelt. So ist das Bild wirklich ein Zeugnis der Menschwerdung und des unergründlichen, fortwährenden Mysteriums der Ankunft des Menschensohnes. Im Bild wird der Urgrund des Seins sichtbar. Wer den Mensch gewordenen sieht, schaut den Vater. Die betende Durchdringung, zu der das Bild anleitet, konkretisiert sich dann im ständigen Mühen auf dem Weg zu Gott. Der Mensch wird dabei besonders auf jene Bilder des Heils zurückgreifen, die ihn den wahren Grund seines Daseins erkennen lassen, wie zum Beispiel das Bild der Geburt oder das Bild des Kreuzes. Und es ist eine arme Kirche, wenn es diese Bilder, diese großen Garanten unseres Glaubens, nicht mehr enthält. Solche Bilder bedeuten keine Reduzierung des Göttlichen in ein System von äußeren Zeichen, denn sie verweisen uns in der sichtbaren Welt auf das wahre Bild Gottes, das der Menschensohn ist. Und noch ein letztes. Zu den Eigenheiten der Hagiographie zählt man Bilder, die bluten, weinen oder schwitzen. Die Kirche hat dennoch niemals solche Bilder in den Heiligenkatalog aufgenommen. Und dies geschah aus gutem Grund. Denn allein der Glaubenszeuge kann sagen, du hast mir ein Leib bereitet, also habe ich gesagt, siehe, ich komme, deinen Willen zu erfüllen. Der Glaubenszeuge, der Märtyrer in besonderem Maß, legt Zeugnis ab, indem er in Person gegenwärtig auftritt. Hier wird nochmals deutlich, dass es in der Frage nach der Bedeutung einer Theologie des Bildes im Leben des Glaubens nie um bloße Kunst und Anfertigung einer bildlichen Darstellung geht, sondern um die gläubige Ausdeutung menschlicher Existenz. Wie Christus selbst das Bild des Vaters ist, dürfen auch wir sein Ebenbild ihm nachzeichnen in unserem Leben und in unserem Werk. Verehrte Hörerinnen und Hörer, vielleicht dürfen wir sogar sagen, in einer Zeit der Bildlosigkeit oder der Krise einer Theologie des Bildes haben wir auf anderer Seite unendlich überzeugende Bilder, gerade in den verfolgten Christen, die für Christus und ihren Glauben das Leben hingeben, weil sie so selbst als Märtyrer zu einem wahren Bild Christi werden. Diese sind das wahre Bild Gottes. Sie sind die wahre Theologie des Bildes. So sind wir an das Ende unserer Überlegungen gekommen. Verehrte Hörerinnen und Hörer, es ist nur ein Aspekt aus der ganzen Breite einer Theologie des Bildes. Aber ich wollte Ihnen damit nur zeigen, dass die Überlegungen zu einer Theologie des Bildes wirklich für uns entscheidend sind. Dass es nicht nur um eine Krise der Kunst geht, sondern letztlich wäre eine Krise der Kunst und des Bildes eine Krise unseres Glaubens. Und so haben wir uns wieder neu dieser Bedeutung des Bildes zuzuwenden. Und vielleicht haben meine Ausführungen Sie dazu angeregt, noch einmal neu nachzudenken über die Bilder in Ihrer Wohnung, die Bilder des Glaubens und in ihrer Bedeutung für Ihren eigenen Weg der Nachfolge. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Tag und reichen Segen.
Einen herzlichen Dank an Pater Michael Schneider, dass Sie sich wieder für unsere Hörer Zeit genommen haben und uns mit dem Vortrag über die Theologie des Bildes bereichert haben. Wenn Sie den Vortrag nachlesen möchten, finden Sie den Text unter der Webadresse www.kat.de/zentrum. Ich wiederhole, www.kat.de/zentrum. Liebe Hörer, auch ein Mitschnitt als CD kann bestellt werden unter der Telefonnummer des CD-Dienstes 08328 921 120. Oder nehmen Sie einfach unser Podcast-Angebot in Anspruch auf unserer Homepage www.horeb.org. Liebe Zuhörer, ich danke Ihnen, dass Sie mit dabei waren. Mein Name ist Renate Mewes.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.